herzlich willkommen beim Architektur- und Bauforum. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Böck. Die Architekturtage sind die größte Publikumsveranstaltung für Baukultur in Österreich. Sie finden alle zwei Jahre statt und bieten ein vielfältiges Programm rund um Architektur, Stadtentwicklung und Ingenieurtechnik in ganz Österreich. Die Ausgabe 2026 findet von 28. bis 30. Mai statt und steht unter dem Motto, was uns verbindet, Infrastrukturen des Alltags. Was genau damit gemeint ist, warum die Veranstaltung Infrastruktur in den Fokus rückt und was Besucherinnen und Besucher konkret erwartet, darüber spreche ich heute mit meinen beiden Gästen. Das ist zum einen Caroline Meyer, Geschäftsführerin der Architekturstiftung Österreich, die gemeinsam mit der Kammer der Ziviltechnikerinnen die Architekturtage veranstaltet, und Mike Nowotny. Er ist Architekturjournalist und als Vorsitzender der Österreichischen Gesellschaft für Architektur, kurz ÖGFA, ebenfalls in die Architekturtage eingebunden. Ja, ich freue mich, dass ihr heute da seid. Hallo.
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 Caroline, wenn wir von Infrastruktur sprechen, worüber reden wir denn da genau? Weil es ist ja ein sehr, sehr breiter Begriff.
Ja, und das ist vor allem ein sperriger Begriff. Infrastruktur, darunter können sich wahrscheinlich die wenigsten etwas vorstellen. Aber ich würde jetzt mal, wenn ich es versuche, kurz zu definieren, ist das das, was unsere Städte und Dörfer am Laufen hält, aber meistens nicht wahrgenommen wird oder nur wahrgenommen wird, wenn es nicht funktioniert. Also es ist wirklich ein extrem breites Thema und deswegen ist es ja auch so spannend. Es ist ein Thema, das vor allem mit Netzwerken und mit Kontakt zu tun hat, mit Versorgung. Also es geht eben um Transportnetzwerke und soziale Infrastruktur. Bei sozialer Infrastruktur, da sprechen wir zum Beispiel über Pflegezentren oder auch Treffpunkte im öffentlichen Raum. Wir sprechen aber natürlich bei Infrastruktur auch über alles, was eben, wie gesagt, eine Stadt am Laufen hält, wie zum Beispiel Strom, aber auch Daten, Abwasser, Wasserversorgung etc. Und all diese Dienstleistungen, die sind natürlich mit dem Gebauten verbunden. Also es ist leider tatsächlich sehr oft der Fall, dass wir uns so ein bisschen das Ganze vorstellen, als wäre es eine Cloud. Da war auch gerade eine ganz tolle Ausstellung in München darüber, die ich mir angeschaut habe. Aber es ist so nicht. Also auch die Datennetze sind physische Netze, die Raum brauchen, die Gebäude brauchen, die Platz brauchen. Und genauso verhält sich das mit allen anderen Infrastrukturen auch. Also es gibt großartige Gebäude, die mit Wasserversorgung zu tun haben. Es gibt fantastische, super spannende Kraftwerksbauten. Brücken fallen auch unter diesen Überbegriff. Also das Thema ist quasi nicht enden wollend.
Eine ganze Menge. Ich wiederhole jetzt gleich nochmal die Daten der Architekturtage. 28. bis 30. Mai. Es sind 3 Tage in 9 Bundesländern und es gibt über 300 Veranstaltungen. Also streichen Sie sich das im Kalender an und schauen Sie vor allem auf die Website der Architekturtage unter architekturtage.at. Da sind alle Details nachzulesen. Mike Nowotny, dieser Gedanke, teilst du den, die Sicht auf Infrastruktur?
Absolut. Wir haben ja bei der ÖGFA sozusagen ein bisschen ein Warm-up für die Architekturtage schon hinter uns, weil wir 2025, 2026 auch das Thema Infrastruktur und Transformation haben und hatten selbst die Erfahrung, dass erstens uns als kuratierender Vorstand quasi die Ideen aus uns nur so herausgesprudelt sind, was nicht immer so schnell geht, und wir gemerkt haben, dass allein wenn man mit dem Infrastrukturblick auf die Welt schaut, man so viel Dinge und Aspekte entdeckt, die so übersehen sind und so offensichtlich sind eigentlich und die auch mit der gebauten Umwelt zu tun haben. Und wir haben auch gemerkt, dass auch die Resonanz beim Publikum, sowohl Fachpublikum als nicht Fachpublikum, enorm groß war und eine extrem positive Resonanz war. Endlich kümmert sich jemand um das Thema. Da sind wir natürlich nicht die Einzigen. Die Bundesstiftung Baukultur in Deutschland zum Beispiel hatte das auch als Leitthema in ihrem Programm, das ja auch immer, ich glaube, alle zwei Jahre wechselt. Also es scheint irgendwie gerade in der Luft zu liegen, die Infrastruktur. Und das war auch, glaube ich, so dann naheliegend, dass sich auch die Architekturinstitutionen, Architekturhäuser Österreichs gemeinsam dafür entschieden haben, das für die Architekturtage zu dieses Thema sich als Thema zu nehmen. Und das Faszinierende ist, wie Caroline auch schon gesagt hat, so dieses Spannungsfeld zwischen dem Objekt und dem Netz. Egal, ob man jetzt über das Wasser, über Wasserversorgung, Wasserentsorgung, Abwasser, Müll, Daten redet. Es gibt immer sozusagen, es gibt immer irgendwo Gebäude, also bauliche Punkte und es gibt das Netz, das sie verbinden. Das hat auch mit so einer gewissen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit zu tun. Und das sind natürlich auch spannende Geschichten, die man dann erstens erzählen kann und die man halt auch im gebauten Raum, im öffentlichen Raum erleben kann und man über das Sichtbare auch auf das Unsichtbare hinweisen kann. Mhm. Das ist ein bisschen wie ein Pilz und ein Pilz mit Zähl, was im Untergrund ist. Und wir haben auch gestartet letztes Jahr mit einer Veranstaltung, wo wir mal den Bogen gespannt haben von Otto Wagner Stadtbahn bis zur Geothermie, zur Wärmepumpe von heute, was sozusagen das nächste große Mammutprojekt sein wird, um die Stadt umzubauen, wie damals vor 100 Jahren Otto Wagner mit der Stadtbahn, die ja heute noch funktioniert. Also da sieht man auch einfach diese langen Zeiträume, mit denen man bei Infrastruktur zu tun hat und die auch dazu führen, dass das im Alltag für viele einfach so selbstverständlich ist, dass man das gar nicht so wahrnimmt oder halt vielleicht nicht als Architektur wahrnimmt. Und man das erst merkt, wenn es ausfällt.
Das mit dem Myzel ist ein sehr schönes Bild und hat möglicherweise auch zu diesem Claim geführt, was uns verbindet. Wie gelingt es euch trotzdem bei diesen vielen Akteuren und Schauplätzen, dass alle das Gleiche meinen oder nicht alle in verschiedenste Richtungen bei dem Thema davonlaufen?
Ja, da ist viel Diskussionsarbeit dahinter. Wir beginnen meistens mit einer großen Klausur, wo alle Häuser, die mit kuratieren an den Architekturtagen involviert sind. Und natürlich ist aber auch einiges an Definitionsarbeit dahinter. Also es ist auch wie bei der Infrastruktur sehr viel unsichtbar hinter den Kulissen der Architekturtage. Aber es ist schon auch Intention der Architekturtage, den Häusern relativ freie Hand zu lassen. Also es wird das Thema gemeinsam definiert, es wird um ein gemeinsames Verständnis sich bemüht, was damit jetzt eigentlich abgedeckt sein soll. Und die Häuser haben dann aber eigentlich tatsächlich freie Hand in der Gestaltung, was eben auch wirklich eins der Erfolgsfaktoren des Festivals ist, meiner Meinung nach.
Reden wir noch ein bisschen über Infrastruktur, weil mein erster Gedanke war, wow, das Thema ist ja echt cool. Aber es ist so vieles. Das Praterstadion ist Infrastruktur, aber auch eine Müllverbrennungsanlage oder eine Mülldeponie ist Infrastruktur. Wie habt ihr das gedanklich ein bisschen eingegrenzt?
Ich glaube, wir haben gar nicht unbedingt den ganz genauen Anfangs- und Endpunkt definiert und wir haben das auch diskutiert, ob man dadurch vielleicht zu beliebig wird und ob jetzt irgendwie alles Infrastruktur ist. Aber es hat, glaube ich, in der ganzen Dynamik des Suchens und Findens von Themen sich selbst eigentlich geregelt, dass man einfach wesentliche große Geschichten erzählen kann, die einfach so wenig erzählt sind und die man aus dem Blick der Infrastruktur erzählen kann. Und da ist eben dabei wie zum etwa die Donauinsel, die jetzt ja auch im Wien-Museum in einer Ausstellung gewürdigt ist, auch einfach ein riesengroßes Infrastrukturprojekt oder wie von Caroline schon erwähnt, jetzt Datencenter etc. Auch die ganzen Geschichten wie Energie, was ja auch erst durch Krisen, wie jetzt gerade Nahosten und Iran oder auch Ukraine-Krieg oder ein im Suezkanal feststeckendes Schiff, wo man merkt, an welchen dünnen Fäden eigentlich die Versorgung mit verschiedenen Stoffen und Energieformen aller Art bei uns hängt und wie abhängig wir sind von diesen nicht so sichtbaren oder scheinbar selbstverständlichen Netzen. Und ich glaube, auch durch diese Neugier auf diese Themen und darauf, wo manifestieren sie sich baulich, ergibt sich eigentlich so ein, sagen wir mal, das Zentrum dieses Feldes, sodass wir jetzt die Ränder des Feldes, den Anfang und das Ende vielleicht gar nicht definieren mussten, weil einfach so wichtige Geschichten zu erzählen sind. Und Wir haben auch jetzt gemerkt, ich fand es ganz spannend, dass, wie Caroline gesagt hat, ja, die Häuser alle eigenständig ihr Programm entwickelt haben, nachdem wir das alle natürlich sehr gut vorbereitet haben. Und jetzt, wenn man die Programme in der Gesamtheit sieht, merkt man schon so Gemeinsamkeiten. Das Schöne ist, dass wir auch jetzt über ganz Österreich hinweg dann ein Thema haben. Das war uns auch wichtig, dass wir ein Thema finden, das sowohl städtisch als auch ländlich relevant ist.
Auf der Website sind ein paar wunderbare Beiträge und Zitate. Unter anderem habe ich eine Aussage von Gary Feutig vom Roten Kreuz, Krisenmanager, bekannter Krisenmanager gefunden, der was Ähnliches gesagt hat wie du eingangs, nämlich, dass man die Infrastruktur oft erst merkt, wenn es nicht mehr klappt, wenn es eine Krise gibt. Da interessiert mich noch so ein bisschen diese Sicht auf Infrastruktur der Bürgerinnen und Bürger. Wie wird da Architektur wahrgenommen?
Also ich glaube, dass das sehr sichtbar wird, wenn wir über historische Infrastrukturbauten sprechen. Wir sind schon gerade in einer Phase, die man eigentlich vergleichen kann mit der Phase der Industrialisierung, als sich unfassbar viel geändert hat in der Technologie, in der Produktion, in der Kommunikation, alles zur gleichen Zeit. Und da wurden enorm viele neue Infrastrukturbauten notwendig, von denen wir eigentlich auch heute noch profitieren. Einerseits natürlich in so Dingen, wie der Mike erwähnt hat, wie die Stadtbahn, die eben immer noch steht, die halt noch genutzt werden, aber andererseits auch dort, wo die Nutzung jetzt vielleicht eine andere ist, und da spreche ich jetzt eben vor allem von Industriebauten. Das ist schon so ein Bestand an Industriedenkmälern, das doch grundsätzlich gut ankommt bei der Bevölkerung und wo eben die Infrastrukturarchitektur wahrscheinlich am meisten geschätzt wird. Und das ist meiner Meinung nach so ein Punkt, an dem man eigentlich wieder ankommen sollte. Mhm. Infrastruktur ist extrem interessant in der Hinsicht, dass es ja auch der Punkt ist, an dem Architekten, Architektinnen und Ingenieure und Ingenieurinnen produktiv zusammenarbeiten oder wo diese produktive Zusammenarbeit am sichtbarsten wird. Mhm. Und wo aber vielleicht in den letzten Jahrzehnten, und ich hoffe, dass das nur eine Phase war, so ein bisschen der baukulturelle Anspruch ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Was auch durchaus bemerkt wird in der Bevölkerung.
Mhm. Okay, ja.
Und das ist aber eine Entwicklung, die sich gerade umkehrt. Also wenn ich zum Beispiel an die Geothermieanlage draußen in Simmering denke, das ist ein großartiges Bauwerk. Das ist wirklich wunderschön und auffällig und hat einen Stolz, den es vermittelt. Und das ist eben etwas, das wir eben mit diesem Festival auch wieder sichtbar machen wollen.
Mhm. Ich glaube, die Bevölkerung liebt Infrastruktur, wenn sie gut ist. Ich denke da an Bahnhöfe oder auch Brücken. Also es gab ja auch Diskussionen, zum Beispiel in Linz mit der alten Eisenbahnbrücke und so, oder Südbahnhof und so weiter. Also da gibt es immer wieder Situationen, wo auch das Wiener Herz eine Zuneigung hat zu seiner Infrastruktur. Umgekehrt sollte sie halt funktionieren. Ist das eigentlich eine sehr, sehr harte Disziplin für die Architektur?
Das vermute ich schon, aber es ist natürlich auch eine sehr ertragreiche oder spannende Disziplin, weil es ja auch die Grundherausforderung, das Grundtalent ist, von Architektinnen und Architekten nicht alleine im Elfenbeinturm zu entwerfen, sondern kommunikativ interdisziplinär zu entwerfen. Das ist natürlich gerade bei Infrastrukturprojekten ganz maßgeblich. Und es ist auch anknüpfend, was Caroline gesagt hat, das Spannende auch bei Infrastrukturprojekten, dass man dort auch erzählen kann oder sieht, welche zivilgesellschaftliche Aufgabe die Architektur hat, auch die Infrastruktur sichtbar zu machen, sie auch zu erzählen, sie zu erklären, ihr ein Gesicht zu geben. Und da kann man zurückgreifen auf Beispiele aus der Industriearchitektur des 19. Jahrhunderts in Wien oder auch ein Beispiel, was ich immer ganz spannend finde, ist der große Abwasserkanal in London, der in den 1850er Jahren, 1860er Jahren gebaut wurde. Ein unfassbar riesiges Infrastrukturprojekt, das man eigentlich nicht so ganz auf dem Schirm hat, weil es eben im Untergrund ist und zur gleichen Zeit gebaut wurde wie die Wiener Ringstraße, die über dem Untergrund ist. Und die aber auch so ihre, wie es damals so schön ist, Cathedrals of Sewage hatte. Also da die einzelnen Punkte, wo dann das stinkende Abwasser ankam, wurde dann architektonisch ganz prachtvoll gestaltet. Und diese Aufgaben sind, glaube ich, dann auch in der Zwischenzeit irgendwann wieder so ein bisschen untergegangen und kommen jetzt wieder. Mhm. Es gibt jetzt erstaunlich, dass Kläranlagen jetzt wieder eine Aufgabe der Architektur geworden ist. Es ist eine sehr tolle Kläranlage in Irland, wurde jetzt nominiert für den EU Mies van der Rohe Award. Und dass sich auch Architektinnen und Architekten nicht zu schade sind dafür. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass sie sich nicht zu schade sind dafür, weil man dadurch ja auch neuen Infrastrukturen ein Gesicht geben kann, die man ja auch in deren Wichtigkeit und auch deren Kosten für die Zivilgesellschaft man ja auch argumentieren muss. Und wir haben uns jetzt auch immer die spannende Frage gestellt, was ist denn das bauliche Gesicht der erneuerbaren Energien, einerseits Windräder, aber was ist das bauliche Gesicht von Tiefenbohrungen und Wärmepumpen. Mhm. Wie sieht das aus? Weil man sieht irgendwo, dass gebuddelt wird und dann heißt, okay, das sind jetzt 150 Bohrungen im Boden, aber das sieht man ja nicht. Aber das sind ganz massive und wichtige Eingriffe der Energiewende und der Bauwende. Und das ist natürlich das Spannende. Mhm. Was ist die Rolle der Architektinnen und Architekten? Kann man sowas gestalten? Mhm. Und wenn ja, dann wie?
Und gibt's da schon eine Antwort bei den Bohrungen?
Ja, man wird jetzt wahrscheinlich keinen Bohrer gestalten, der bohrt, der soll einfach aussehen, wie er funktional aussehen muss. Aber es gibt eben auch wie eine Großwärmepumpe, wie von Caroline schon erwähnt, im Simmering draußen, mhm. Die wirklich auch von Architekten gestaltet wurde und auch einen gewissen Stolz auf diese neue Technik kommuniziert. Und sowas kann und soll es natürlich auch mehr geben. Und ich glaube auch, weil wir sind ja auch im Gespräch mit den Anbietern und denen, die das machen, wie Wien Energie zum Beispiel oder Verbund. Und die sind natürlich selbst auch stolz auf den ganzen Innovationsgehalt und diese Innovationsdynamik und wollen das ja auch vermitteln, tun das ja auch. Und da greift es ganz gut ineinander eigentlich, dass mhm. die Architektur und die Architekturvermittlung, die Baukulturvermittlung, die wir ja alle hier machen, dort Hand in Hand gehen kann, mhm. die Vermittlung dieser wichtigen Geschichten zur Energiewende.
Du bist jetzt schon ein bisschen auf die Architektinnenseite eingegangen. Da möchte ich noch kurz drüber reden. Könnte es sein, dass Infrastruktur ein bisschen ein Stiefkind ist oder war auf der Entwurfsseite? Ist das eine These, die man so hinstellen kann?
Das ist, glaube ich, schon eine These, die man so hinstellen kann. Ich würde nur bezweifeln, dass das an den Architekten und Architektinnen hängt. Mhm. Sondern einfach an Zwängen, Alltagszwängen vom Vergabewesen und anderen Dingen, dass die Gestaltung einfach in den Hintergrund geraten ist und bei der Vergabe, weil Infrastrukturprojekte sind ja meistens öffentliche Projekte, die gehen unfassbar komplizierte Vergabeprozesse durch, wo sich Leute um das Projekt bewerben und dann bewertet werden. Und ich würde jetzt mal die These in den Raum stellen, dass da wahrscheinlich gestalterische Werte nicht so sehr Teil des Prozesses waren. Und das ist jetzt die große Hoffnung, dass das wieder mit aufgenommen wird. Wie wir beide schon gesagt haben, man sieht da so die ersten zarten Pflänzchen eines Bewusstseins, dass man gerne Gebäude hätte, auf die man stolz ist. Aber das ist nicht nur das Aussehen, es ist ja auch, dass Architekten und Architektinnen ja auch in den räumlichen Zusammenhängen einfach ganz anders denken als andere Professionisten und Professionistinnen. Und dass durch eine intelligente Grundrisslösung, eine intelligente räumliche Lösung, die nicht unbedingt mehr kostet, muss man dazu sagen, viel bessere Lösungen herauskommen, als wenn man keine Architekten und Architektinnen involviert.
Ja, also das ist eigentlich ein Aufruf, dass alle früh an einen Tisch kommen und eingebunden werden. Die Bauherrinnen sind ja oft Städte, Gemeinden oder der Bund. Das heißt, es braucht da auch den Willen zur Baukultur.
Genau, also ich kann mich erinnern an einen, ich bin Teil des Beirats für Baukultur vom Bundes BMW KMS und war dort auch schon einmal Mitglied vor, sagen wir mal, 10 Jahren. Und ich kann mich an eine der ersten Sitzungen erinnern, wo manche Mitglieder entsetzt waren, dass auch Infrastrukturprojekte einen baukulturellen Anspruch erfüllen sollen. Weil wo kommen wir denn da hin? Was soll denn das kosten? Und so mühevoll. Und Aha. Nicht auch das noch quasi.
Okay, da ist dann was verloren gegangen, was in Österreich vielleicht schon mal stärker da war.
Ich kann noch ergänzen, auch dass ich spannend finde, dass es auch von anderer Seite eine Annäherung gibt. Es gab jetzt auch Lehrveranstaltungen an der TU Wien im Institut für Kunstgeschichte, die sich genau mit diesen Themen wie Infrastrukturbauten auseinandergesetzt haben, die Studierenden, auch sehr begeistert. Das hatte auch mit den Architekturen gar nichts zu tun. Also es war auch nur ein Beispiel, dass das Thema gerade in der Luft liegt. Und die haben sich eben auch angeschaut, den Flughafen Wien und Staudämme in der Donau und Kraftwerke etc. Und interessant auch, dass jetzt Bauten wie das nie in Betrieb genommene AKW Zwentendorf jetzt auch ins Blickfeld des Bundesdenkmalamts geraten ist, wo man natürlich spannende Fragen diskutieren kann. Was ist denn jetzt der architektonische, der gestalterische Wert dieses AKWs? War das überhaupt ein Thema? Vielleicht ja, vielleicht nein. Oder ist es einfach die Einzigartigkeit? Und da auch an diesem Beispiel sieht man jetzt über jetzt das kunsthistorische, bauhistorische hinaus, dass das ja auch oft so Kristallisationspunkte von gesellschaftlichen Debatten sind, was wir natürlich auch in die Baukulturförderung mit reinnehmen. Das AKW Zwentendorf war ja einfach Beispiel, also einer enormen Protestwelle, was ja auch dann dazu geführt hat, dass es nicht in Betrieb genommen wurde, wo man auch sehen kann, weil jetzt Themen der Infrastruktur wirklich gesamtgesellschaftlich relevante Themen sind, die ja auch manchmal solche Bewegungen hervorrufen oder Hainburger Au zum Beispiel. Ja, das ist ja nicht so, dass sich da nur immer die Ingenieurinnen und Ingenieure drum kümmern und das ist ja wurscht, sondern manchmal kommt da ganz schön ein Sturm zusammen.
Ja, ja, absolut. Auch der Lobautunnel ist Infrastruktur und manchmal sind diese Dinge sehr, sehr umstritten. Ich fand auch auf der Website ein ganz schönes Statement von Smartfall-Architekten, das mir jetzt hilft, überzuleiten zu dem Thema, den Bestand zu pflegen in der Infrastruktur. Die sagen nämlich, wir arbeiten mit dem, was da ist und entwickeln es weiter. Es gibt viel Bestand, viel Infrastruktur, nicht nur die, die man so nicht mehr braucht, alte Industriegebäude, die vielleicht zu Wohnungen oder was auch immer umgewidmet werden, sondern es gibt ja auch einen Infrastrukturbestand, der weiterhin als Infrastruktur weiterentwickelt werden muss. Das ist ja auch eine architektonische Aufgabe. Wie siehst du das, Infrastruktur und Bestand?
Ja, also ich sehe da jetzt keinen Unterschied in den Leistungen, um ehrlich zu sein. Es ist extrem wichtig, dass wir eben mit dem Bestand umgehen lernen. Dazu gehört auch die Weiterentwicklung von dem, was schon da ist. Es sind in den Architekturtagen einige Beispiele werden gezeigt, wo eben ganze Industrieareale neu entwickelt werden. Da sind wir jetzt wieder beim anderen Thema, von dem du gesprochen hast. Die Weiterentwicklung von Infrastrukturprojekten im Bestand scheitert oft an Platzproblematik, wo es eben ganz besonders intelligente Lösungen braucht, weil man eben vielleicht statt in die Breite zu gehen, in die Höhe gehen muss. Ist eine spannende, aber sicherlich nicht einfache Sache. Also da weiß ich ein bisschen mehr, zum Beispiel über die Kläranlage in Wien-Simmering, die ja, wie sie gebaut wurde, wurde sie in die grüne Wiese gesetzt und rundherum waren eigentlich nur Glashäuser. Und mittlerweile sind sie auf allen vier Seiten von Wohnbau oder Gewerbe eigentlich eingeschlossen und müssen erweitern, weil die Stadt wächst und können aber eigentlich von der Fläche her sich nicht erweitern. Und haben einige spannende Projekte laufen, wo sie eben mit der Kläranlage tatsächlich in die Höhe bauen. Also jetzt nicht mit den Klärbecken oder noch nicht mit den Klärbecken, aber zum Beispiel mit der Klärschlammaufbereitung. Da wurde vor ein paar Jahren ein Umbau gemacht. Okay. Das ist schon auch eine sehr spannende Aufgabe und nicht einfach.
Wie siehst du den Zusammenhang zwischen Bestandsentwicklung und Infrastruktur?
Sehe ich ähnlich. Also die Diskussion zur Bauwende und zur Erhaltung des Bestandes und wegzukommen von dem Zyklus von Abriss und Neubau betrifft ja alles, was die gebaute Umwelt ist und hört jetzt ja auch nicht vor der Infrastruktur auf. Und wie bei anderen Bauten auch, kommt man natürlich dann auf interessante Konflikte, die oft auch damit zu tun haben, dass sich Normen geändert haben und Vorschriften komplizierter geworden sind. Und das gibt's ja bei der Infrastruktur genauso. Und die Frage, so kann das jetzt überhaupt noch, darf das noch funktionieren? Muss man jetzt alles wegwerfen und alles neu bauen? Eine schöne Geschichte, die eigentlich aus den letzten Architekturtagen kommt und jetzt auch wieder präsentiert wird als Buch, ist der Umbauhof von Asphaltkollektiv und Architora im Burgenland. Und das erzählt auch ganz schön, wie die Umbaukultur auch im ländlichen Bereich vielleicht funktionieren kann, weil die haben sich das Thema des Bauhofs angenommen. Bauhof gibt es ja eigentlich in jeder kleinen Gemeinde. Das ist da, wo sie halt ihre Straßenschilder haben und ihren Kies und alles, was man halt so braucht, um die Gemeinde aufrechtzuerhalten. Und die haben sich gefragt, kann das nicht eigentlich auch eine ganz gute Infrastruktur sein für eine Umbaukultur, dass man, wenn man das schon hat, dort vielleicht auch Materialien, Bauelemente, alte Türen, alte Fenster etc. zwischenlagern kann, die man dann wiederverwerten kann. Mhm. Weil das ist ja in der ganzen Reuse-Kreislaufwirtschaft immer Diskussion, immer das Thema, wo lagert man das Zeugs zwischen dem Ausbau und dem Einbau, weil man kann es ja eigentlich selten einfach sofort raus und sofort wieder reinbauen. In der Stadt sind die Grund und Boden teuer, wo soll das Ganze hin? Und das fand ich einen sehr spannenden Ansatz, der ja auch, glaube ich, sehr leicht zu vermitteln ist und leicht verständlich. Jeder weiß, was ein Bauhof ist. Und dort kann man auch diese ganze Umbau- und Bestandserhalt-Geschichte ganz schön erzählen.
Das heißt, im besten Fall vermitteln die Architekturtage auch tatsächliche praktische Anwendungen und sorgen für die eine oder andere Veränderung.
Das tun sie eigentlich immer, auch themenunabhängig gibt es immer Workshop-Formate bei den Architekturtagen eigentlich in allen Bundesländern, bei allen Häusern, viel auch mit Kindern oder Jugendlichen. Also dieser Hands-on-Aspekt ist immer ganz wichtig, also nicht nur jetzt vor einer Fassade zu stehen und sie zu bewundern, sondern wirklich auch das Machen von Architektur zu erleben.
Das ist schon ein gutes Stichwort, Formate. Es gibt ja vieles. Es gibt Wanderungen und Besichtigungen. Magst du das vielleicht noch ein bisschen beschreiben, was sich da so abspielt in ganz Österreich, Caroline?
Ja, also da hat wirklich jedes Architekturhaus in Österreich einen eigenen Zugang. Und die Formate sind tatsächlich sehr, sehr vielfältig. Und das ist auch das, was die Architekturtage so spannend macht. Also es gibt künstlerisch performativen Zugang, dann eben Fahrradtouren, Bustouren, Stadtspaziergänge, aber auch Baustellenbesuche. Kinderworkshops sind ganz, ganz wichtig, um auch die Kleinen zu erreichen. Und es werden auch sehr viele Feste stattfinden, die ein fixer Bestandteil in manchen Bundesländern der Architekturtage sind. Ich denke, es ist so, dass vor allem Besuche vor Ort ein extrem gutes Instrument sind, um Architektur anschaulich zu vermitteln. Und was da auch so ein bisschen hineinspielt, das ist so Voyeurismus, könnte man fast sagen, oder halt auf die Neugierde, auf das Verbotene. Also das sind alles Gebäude, wo man normalerweise nicht rein kann und wo man nicht weiß, was da passiert und wie das da ausschaut und da bewegen sich Dinge und das ist spannend. Das zieht die Besucher und Besucherinnen schon extrem an, muss ich sagen. Mhm. Also wenn man mal in ein Kraftwerk hinein kann oder wenn man mal die Baustelle der U2 besuchen kann oder...
Ich habe gesehen, die ist schon ausgebucht.
Die ist leider schon ausgebucht, genau. Ich wäre auch gern gegangen.
Ja, ja.
Also das darf man nicht unterschätzen. Mhm. Da ist schon eine extreme Neugierde da. Und das ist auch immer eine super spannende Sache, wenn man dann da die Begeisterung der Zuschauer und Zuschauerinnen auch spüren kann.
Es ist für alle. Es ist ja niederschwellig. Es sollen alle kommen, die sich dafür interessieren. Mhm. Man muss nicht mit Architektur zu tun haben, sondern einfach das Interesse mitbringen, oder?
Mhm. So ist es, genau. So ist es. Also es ist wirklich für alle gedacht, für groß und klein, für Architekturinteressierte, aber auch für Leute, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie an Architektur interessiert sind. Also wirklich für jeden. Und was ich vielleicht auch noch betonen möchte, ist, es gibt noch zwei zusätzliche Formate. Das eine ist das Open Studios Format, wo am Donnerstag, also am 28. Mai, auch ganz viele Architektur- und Ingenieurbüros in ganz Österreich ihre Türen öffnen. Das heißt, man kann da so ein bisschen Büroluft schnuppern. Und dieses Mal haben wir den Büros aber auch die Möglichkeit gegeben, ihr eigenes kleines Architekturtageprogramm zu kuratieren. Also da gibt es dann am Donnerstag auch Führungen, da sind dann Baustellen zugänglich oder Büros haben sich zusammengetan und zeigen verschiedene Projekte in der Stadt her. Also das ist auch sehr, sehr spannend. Also das ist das partizipative Element der Architekten, Architektinnen und Ingenieure, Ingenieurinnen. Und wir haben aber dann auch mit dem Open Call noch ein partizipatives Element, das dann wirklich alle betrifft. Es ist möglich, also bis zum 30. Mai eigenen Input einzureichen. Mhm. Und mit Input meine ich jetzt wieder eine sehr, sehr große Bandbreite. Also man kann einerseits Fotos einreichen von Infrastrukturen, die einem aufgefallen sind, die einem wichtig sind, was auch immer. Andererseits sammeln wir auch Zukunftsvisionen von Infrastruktur. Das heißt, wenn man eine tolle Idee hat, wie das mit der Stromverteilung irgendwie in 100 Jahren funktionieren könnte, also ich denke da komplett visionär, dann kann man das auch einreichen. Und mit diesen Visionen, mit diesen Zukunftsvisionen machen wir dann am Schluss sogar eine Veranstaltung, wo diese Visionen präsentiert werden. Das heißt, das ist dann eine extra Veranstaltung, die im Juni erst stattfindet, mhm, wo quasi wir die Ideen der Bevölkerung präsentieren und diskutieren werden. Mhm.
Das sind sehr schöne Formate. Nochmal die Empfehlung, auf die Website zu gehen, architekturtage.at, eine Fülle an Informationen. Also man kann das Programm nicht nur passiv genießen, sondern sich wirklich einbringen, vor allem mit diesen Open-Call-Formaten. Das ist wirklich ganz interessant.
Vielleicht noch ein Aspekt, den ich so als das Tolle auch bei den Architekturtagen noch herausstellen will, ist, dass es einerseits natürlich darum geht, hinauszugehen und hineinzugehen, hinaus in den öffentlichen Raum, hinaus auf Bustouren und Fahrradtouren und Spaziergänge hinein, wie Caroline schon gesagt hat, in Räume, in die man sonst nicht hineinkommt. Aber was auch das Tolle ist und was man halt nur beim Event mit diesem Erlebnischarakter haben kann, ist, dass man ins Gespräch kommt mit den Menschen, mit den anderen Besucherinnen, mit den anderen Besuchern, mit den Planerinnen, Planern, Architektinnen, Architekten etc. und all die eigentlich auch an dieser Infrastruktur beteiligt sind. Und das hat neben der Vermittlung von Architektur und Baukultur, finde ich, auch einen Demokratieaspekt, dass man auch vermittelt bekommt oder erleben kann, das hat mit uns zu tun und wir haben auch das Recht dazu, uns zu informieren und anzuschauen, wie das aussieht und wie das funktioniert, auch wenn wir gerade die Diskussion über Datencenter haben, gerade ganz aktuell, was ja, wo man das Gefühl hat, die Diskussion, womit unsere Daten hingehen, entgleitet uns komplett. Und dass man sich das auch wieder zurückholen kann oder dass man schaut, ja, was passiert denn da jetzt eigentlich? Ja, und natürlich auch weniger kontroverse Themen wie jetzt Wasserversorgung etc. Aber dass man auch wirklich das Gefühl vermittelt, deswegen ja auch der Untertitel, was uns verbindet, der uns schon auch sehr wichtig ist. Und das uns sind wirklich wir alle. Ja, nicht nur das Fachpublikum, sondern wir als Gesellschaft. Das heißt, das gehört uns, das ist unsere Grundversorgung. Und wir haben auch Rechte darauf und sie soll auch gut ausschauen.
Das ist ein irrsinnig schöner Gedanke, der demokratische Gedanke. Es ist tatsächlich so, dass ein Datencenter jetzt vor meinem geistigen Auge so ziemlich das langweiligste Gebäude ist, das man sich so vorstellen kann. Aber es muss nicht sein. Es könnte hier vielleicht andere Ansätze und Lösungen geben.
Ja, es gibt ein Datencenter in Wien, das ist in Floridsdorf und das ist direkt neben dem Krankenhaus Floridsdorf und es ist auch so groß von der Fläche wie das Krankenhaus Floridsdorf. Okay. Nur davon redet man eigentlich nicht. Das ist einfach eine riesengroße Blackbox, die auch jetzt von der Wärme und Kälte und Kühlung mit dem Krankenhaus zusammenhängt, was ja schon mal nicht so schlecht ist. Und ich finde es jetzt an sich jetzt auch nichts Böses, aber es sollte jetzt nicht komplett unter dem Radar laufen als Blackbox.
Caroline, magst du noch ein paar Highlights hervorheben vielleicht?
Also ich, wo ich gern dabei wäre, das ist die gemeinsame Veranstaltung des Architekturhaus Kärnten mit dem Haus der Architektur Graz, die Fertigstellung der Choralmbahn damit begehen, dass sie eine gemeinsame Architekturtageveranstaltung in der Choralmbahn machen, auf dem Weg von Graz nach Klagenfurt und retour. Das finde ich eine ganz tolle Sache. In anderen Bundesländern kann ich wirklich nur empfehlen, die Besuche von Kraftwerken. Das gibt es in Oberösterreich, im Burgenland, aber auch in Tirol. Das sind Dinge, die mich sehr, sehr interessieren würden. Und dann eben die Bahnprojekte. Also wir haben Verkehrsinfrastruktur ist Thema in allen Bundesländern, aber in Steiermark, Kärnten, Choralmbahn habe ich ja schon erwähnt. Aber in Niederösterreich gibt es eine Veranstaltung rund um die Wachaubahn. In Tirol ist die Stubaitalbahn Thema, aber eben auch der Brenner Basistunnel, der auch Auftaktthema der Architekturtage in Tirol ist.
die ganzen Orte gibt es auf einer Karte auf der Website. Das heißt, die Architekturtage sind dort, wo die Menschen sind. Man muss sich jetzt eigentlich nur noch die Rosinen herauspicken und hoffentlich viele Veranstaltungen besuchen. Für alle, die jetzt neugierig geworden sind, nochmal das Datum. Die Architekturtage 2026 finden von 28. bis 30. Mai in ganz Österreich statt. Alle Informationen zum Programm sowie zu den einzelnen Veranstaltungen finden Sie, wie gesagt, online unter architekturtage.at. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Produktion des österreichischen Wirtschaftsverlages. Redaktion, Regie und Technik, Stefan Böck.